Das ist doch die große Frage, die uns alle beschäftigt. Warum lebe ich eigentlich? Hat mein Leben einen Sinn? Klar, wenn ich an Gott glaube, der alles fügt und der mir nach meinem Tod auch noch einen paradiesischen Nachschlag beschert, dann hat mein Leben natürlich einen Sinn. Aber ist das alles immer so einfach? Und was machen die Menschen, die nicht religiös sind? Die Frage nach dem Sinn des Lebens dürfen wir nicht den Verführern überlassen, die daraus dann ihren kapitalistischen Profit schlagen oder die uns auf esoterische Abwege führen. Nein, wir dürfen den Verführern dieses existenzielle Thema nicht überlassen, das sagt Michael Zitschi. Er ist Professor für philosophische Grundlagen der Theologie und Sozialphilosophie an der Universität Bonn. Anderen wichtig sein. Eine Philosophie des Lebenssinns, so heißt sein neues Buch. Guten Tag, Professor Zitschi.
Ja, hallo, es freut mich sehr, dass ich da sein kann.
Ich habe mal ganz einfach mit KI angefangen. Ich habe mal Sinn des Lebens, was ist der Sinn des Lebens in KI eingegeben. Haben Sie das auch schon mal gemacht?
Ich glaube nicht, nein.
Da kommt dann raus, biologisch gesehen liegt der Sinn des Lebens im Überleben und der Fortpflanzung. Philosophisch und psychologisch gibt es jedoch keine universelle Antwort. Das Leben hat keinen vorgegebenen Sinn. Sie geben ihm ihren eigenen Sinn. Zitat Ende. Soweit KI. Damit ist eigentlich alles gesagt, oder?
Ja, eben gar nicht, sondern das sind Antworten, die natürlich im Laufe der Geschichte gegeben wurden, die wir auch in der Philosophie finden können, aber die meines Erachtens nicht einfach so hingenommen werden sollten.
Aber es gibt jetzt keinen objektiven Sinn, das sagen die meisten Wissenschaften. Die Sinnfindung ist eine subjektive Angelegenheit und objektiv gar nicht zu beantworten.
In der Philosophie hat sich da das Blatt ein bisschen gewendet. Es ist richtig, dass man lange Zeit auch in der Philosophie der Ansicht war, dass es einen objektiven Sinn des Lebens nicht gibt. Aber ich würde sagen, seit ungefähr den 2010er Jahren hat sich das Blatt gewendet. Und es ist schon so, dass die überwiegende Mehrheit der Philosophinnen, die sich damit auseinandersetzt, doch zum Schluss kommt, dass es so etwas wie einen objektiven Sinn des Lebens gibt, beziehungsweise dass es objektive Kriterien gibt, anhand derer wir messen können, ob wir unser Leben sinnvoll oder weniger sinnvoll leben.
Was sind das für Kriterien?
Also klassische Kriterien wären das Wahre, das Gute und das Schöne, also objektive Werte. Also ein Leben, das sozusagen danach strebt, objektive Werte zu verwirklichen, wäre nach Auffassung vieler in der Philosophie ein doch sinnvolles Leben.
Das sind die Kriterien, aber zu welchem Schluss kommt man dann?
Dann würde man zum Schluss kommen, dass man sich im Leben darum bemühen muss, diesen Kriterien zu entsprechen.
Warum ist denn die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht nur aus individuell existenzieller Hinsicht bedeutsam, sondern auch aus politisch-gesellschaftlicher Hinsicht?
Nun, weil eben der Sinn des Lebens so ein starkes Bedürfnis ist und wir in diesem Punkt sehr verführbar sind und auch instrumentalisierbar. Und wenn wir aber die Sinnfrage als private Frage behandeln, dann bedeutet das, dass wir eigentlich im öffentlichen Raum keine Reflexionsressourcen mehr entwickeln, um mit dieser Frage dann umzugehen. Aber das bedeutet dann, dass auch im Privaten mit dieser Frage nicht mehr umgehen kann.
Warum ist der Lebenssinn eine relevante Dimension des eigenen guten Lebens?
Weil, das wissen wir ja wohl alle aus der eigenen Erfahrung, weil uns etwas ziemlich Wichtiges fehlt, wenn wir das Gefühl haben, unser Leben ist nicht sinnvoll. Und in der Philosophie arbeitet man eigentlich so mit drei Dimensionen, seit man das sinnvolle Leben wieder neu entdeckt hat. Und zwar, man sagt, das umfassend gute Leben muss ein angenehmes Leben sein, es sollte ein moralisch gutes Leben sein und es sollte eben darüber hinaus auch ein sinnvolles Leben sein.
Werfen wir mal einen Blick auf die aktuelle Situation. Immer mehr Menschen sagen, die Welt ist ohnehin nicht zu retten. Trump und Putin fahren die Welt gegen die Wand. Dazu der Klimawandel und auch die Demokratien sind nahezu am Ende. Also schlage ich mir im Hier und Jetzt am apokalyptischen Buffet die Plauze zu voll und lass es mir gut gehen.
Ja, das wäre sozusagen die hedonistische Antwort auf das Phänomen, dass die großen sinnstiftenden Erzählungen irgendwie verschwunden sind. Also die Erzählung von der Fortschrittsgeschichte der Menschheit oder was auch immer. Ich halte das für falsch.
Warum?
Weil wir auch dann, wenn sozusagen alles rundherum schief geht, immer noch nach Sinn streben können, und zwar nach einem objektiv gegebenen Sinn. Und darauf versuche ich in diesem Buch eine Antwort zu geben.
Kommt man auch schnell auf dieses Lutherwort, ne? Wenn ich morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen?
Ja, genau, so ist es auch.
Werfen wir mal zurück, was sagen denn die Philosophen? Sie haben es schon kurz angesprochen, von den alten Griechen bis heute, da gibt es ja die unterschiedlichsten Theorien, die Hedonisten, die Epikureer, die Existenzialisten, die Christen, die Muslime, die Juden, die Buddhisten, also die gläubigen Menschen oder Agnostiker oder Atheisten, um nur einige zu nennen. Das ist ja ein sehr weites Feld.
Das ist in der Tat so. Und ich habe mal versucht, in meinem Buch diese Antworten, zumindest in der Philosophie, in so vier große Familien einzuteilen. Es gibt sozusagen die metaphysischen Antworten, die sagen, der Sinn des Lebens hat irgendwas mit einer göttlichen Größe zu tun. Dann gibt es die Antworten, die das verneinen und sagen, ja, der Sinn des Lebens hätte was mit einer göttlichen Größe zu tun, nur haben wir die nicht und deswegen ist das Leben sinnlos. Und dann gibt es Antworten, die sagen, der Sinn des Lebens liegt im Subjektiven, also im Genuss, darin meine Wünsche zu erfüllen, mich selbst zu verwirklichen. Und als letzte Antwortmöglichkeit gibt es eben die objektivistischen Antworten, die meinen, der Sinn des Lebens besteht weitgehend darin, objektive Werte zu verwirklichen.
Kann man alles irgendwie verstehen oder hat jemand recht?
Ich würde sagen, dass am ehesten noch die Objektivisten recht haben, also dass tatsächlich die Verwirklichung objektiver Werte eine wichtige Rolle spielt. Aber ich meine, dass die Antwort nicht genügt, nicht ausreichend ist und habe daher meine eigene Antwort entworfen.
Da kommen wir gleich darauf zu sprechen, denn macht es denn überhaupt Sinn, die Frage nach dem Sinn objektiv aufzudröseln? Denn am Ende steht dann doch immer nur, so wie KI sagt, die Ungewissheit, entweder ich glaube meinem selbstgebastelten Sinnkosmos oder nicht.
Nein, das ist ähnlich wie in der Ethik. Da dachten wir ja auch lange Zeit über moralische Regeln. Da können wir nichts Verbindliches sagen. Das ist alles nur subjektiv. Und auch da hat sich ab den 1980er, 90er Jahren herauskristallisiert, nein, das ist falsch. Wir haben sehr wohl rationale Kriterien, anhand derer wir messen können, ob die eine Regel besser ist als die andere. Und ähnlich ist das bei der Sinnfrage. Auch da haben wir rationale Kriterien, anhand derer wir prüfen können, ob eine Sinnantwort, wie beispielsweise die hedonistische, letztlich tragen kann.
Was hat denn zu diesem Sinneswandel, was den Sinn betrifft, geführt?
Da sind mehrere Aspekte ausschlaggebend. Das eine ist, dass man sich verabschiedet hat, die große metaphysische Sinnfrage zu stellen. Also man fragt nicht mehr nach dem Sinn des Universums, sondern man fragt nach dem Sinn des individuellen menschlichen Lebens. Und die Frage nach dem Sinn des Universums halte ich für unbeantwortbar, rational, aber die Frage nach dem individuellen Lebenssinn, die kann man sehr wohl beantworten. Und da hat auch beigetragen die neue Forschung in der Psychologie, die da etliches zutage gebracht hat.
Also da kommen wir dann wieder zu den Kriterien, die Sie zu Anfang angegeben haben. Jetzt kommen wir aber zu dem entscheidenden Punkt. Sie haben den Sinn des Lebens gefunden und Sie nennen das die Teilhabetheorie des Sinns. Erklären Sie uns das.
Beginnen wir mal nochmal bei den objektiven Werten. Einer sehr großen Theorietradition zufolge besteht der Sinn des Lebens darin, objektive Werte zu verwirklichen. Also irgendwie ein Kunstwerk, sagen wir mal, zu schaffen. Aber die Frage ist doch, wenn ich so ein Kunstwerk einfach nur schaffe, ohne dass es je irgendjemand bewundern könnte, ohne dass je irgendjemand daran Freude haben könnte, dann wäre das eigentlich sinnlos. Das heißt, dieses Schaffen, das, was ich an Werten schaffe, wird doch nur dadurch sinnvoll, dass jemand anderer da ist, der davon in irgendeiner Weise reifen kann, profitieren kann, was davon hat. Und ich glaube, dass dieses Muster tatsächlich im Kern jedes sinnvollen Lebens steckt, dass es im Leben letztlich darum geht, für andere wichtig zu sein, aber eben um seiner selbst willen, dass man sich selbst nicht zum Instrument macht, sondern dass man merkt und fühlt, man ist für andere wichtig, aber eben als die Person, die man ist.
Wenn man ganz allein ist, als Mensch auf einer einsamen Insel, ist das Leben sinnlos?
Ist es nicht unbedingt sinnlos, weil auch das mir immer noch die Möglichkeit, für andere wichtig zu sein, indem ich Dinge zu schaffen versuche, die ich dann vielleicht an den nächsten Generationen hinterlasse oder indem ich zumindest der Tier- oder der Pflanzenwelt irgendwie was Gutes tue.
Wir sind ja hier am Kölner Dom, also da hat man den Sinn früher aber ganz anders definiert. Wenn wir die einzelnen kleinen Kreuzblumen oben auf dem Domdach erblicken, die kann man von außen gar nicht sehen. Da könnten auch Attrappen stehen oder da müsste gar nichts stehen. Aber das zählt nicht, weil damals hat man alles zur Ehre Gottes gemacht und nicht, weil es den Menschen erfreuen soll, oder?
Naja, aber die Ehre Gottes ist genau das. Da gibt es den großen anderen, dem wir wichtig sind und von dem wir glauben als Christinnen und Christen, dass wir ihm wichtig sind, als die, die wir eben sind.
Nun gibt es aber keine Pflicht zum Sinn oder zu Ihrer Teilhabetheorie. Und doch, schreiben Sie, gibt es eine Pflicht, sich mit dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen. Warum?
Weil Sinnfragen so tiefreichend sind und wir in diesem Punkt so verführbar sind. Und ähnlich wie wir in der Schule lernen zu rechnen und zu schreiben, aber dann nicht verpflichtet sind, das anzuwenden in unserem Leben, sollten wir verpflichtet sein, uns einmal zumindest intensiver mit Sinnfragen auseinanderzusetzen, damit wir so eine Grundkompetenz haben, um dann nicht irgendwann mal den großen Verführern auf den Leim zu gehen.
Welche Rollen können da Institutionen wie Kirchen spielen?
Kirchen sind traditionelle Institutionen, denen diese Sinnfrage wachgehalten wird, aber vor allem auch reflektiert wird in den theologischen Fakultäten, in den vielen Auseinandersetzungen, die es in kirchlichen Foren gibt. Und das ist unglaublich wertvoll für eine Gesellschaft.
Diese Teilhabetheorie ist auch allein dadurch sinnvoll, dass sie uns vor anderen pathologischen Sinnangeboten schützen?
Zumindest ist es eine Antwort, mit der sich Leute auseinandersetzen können und an der Leute sozusagen sich reiben können, fragen können, naja, ich habe vielleicht eine andere Antwort, aber wie hält sich denn diese Antwort, die ich mir selber gegeben habe, im Vergleich zu einer Antwort, die irgendwie wissenschaftlich mal durchdacht worden ist? Und das ist wichtig.
Diese Teilhabetheorie, Sie haben den Sinn des Lebens gefunden.
In gewisser Weise. Ich bin sicherlich, dass das natürlich nicht die endgültige Antwort ist. Das ist ja in der Wissenschaft so, dass das dann irgendwann mal findet, wer raus. Naja, das war doch nicht die allerletzte Weisheitsschluss. Bin zumindest zuversichtlich, dass ich irgendwie einen ganz wichtigen Baustein gesetzt habe.
Und da spielt auch das Interdisziplinäre eine Rolle. Also nicht nur das Philosophische, Sie sagten auch das Psychologische, also den Menschen ganzheitlich zu betrachten, um zu diesem Schluss zu kommen.
Richtig, denn an den Sinn des Lebens haben wir doch den Anspruch, dass uns das auch irgendwie existenziell berührt oder packt. Ich meine, stellen Sie sich vor, der Sinn des Lebens würde darin bestehen, irgendeiner Götterschar als Unterhaltung zu dienen. Das wäre dann zwar irgendwie objektiv gesehen ein Sinn, aber das würde uns überhaupt nichts geben. Und deswegen geht es doch darum, dass wir sozusagen irgendwie ins Wesen der menschlichen Existenz hineinrühren. Und da ist es auch hilfreich, die Psychologie zu Rate zu ziehen.
Welche Schlüsse haben Sie aus der Teilhabetheorie des Sinns denn für Ihr persönliches Leben gezogen?
Dass persönliche Beziehungen eine ganz wichtige Rolle für ein sinnvolles Leben spielen und ich diesen persönlichen Beziehungen, das gilt natürlich vor allem meiner Beziehung zu meiner lieben Frau, zu meinen Kindern, zur weiteren Familie, zu Freundinnen und Freunden, eine wesentlich höhere Priorität einräume als früher.
Also ist es auch ein Appell im Zuhören, im Aufeinanderzugehen, im Dialog, auch in der Diskussion?
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Michael Sitschi. Anderen wichtig sein, eine Philosophie des Lebenssinns. So heißt das Buch des Professors für philosophische Grundfragen der Theologie und Sozialphilosophie an der Universität Bonn. Ein Buch, das uns anregt, über den Sinn des Lebens nicht nur nachzudenken, sondern auch einen Vorschlag macht, wie es gelingen kann, sinnvoll zu leben, indem wir anderen wichtig sind, also aus den richtigen Gründen für andere um unserer selbst willen leben. Das Buch Anderen wichtig sein von Michael Sitschi ist im Surkamp Verlag erschienen. Es hat 350 Seiten, kostet 26 €. Vielen Dank.
Vielen Dank.